Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herzlich willkommen zu Summa Summarum. Mein Name ist Paula Piquet und heute sind wir bei dem Jugendrichter Andreas Müller zu Hause und werden mal mit ihm über die Cannabis-Legalisierung sprechen. Hallo, ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Seien Sie gerne zu Gast.
Herr Müller, manche werden Sie schon kennen, denn Sie waren vor einiger Zeit in den vielen Schlagzeilen als der härteste Jugendrichter Deutschlands und haben sehr, sehr strenge, sagen wir mal, sehr strenge Regeln gehabt und haben die meisten jugendlichen Ersttäter schon mal richtig verdonnert.
Kann man so sagen. Es fing einfach Anfang des Jahres 2000 an. Ja, ich hatte es zu tun mit rechtsradikalen Schlägern, die durch die Straßen gingen und gegen alles hauten, was auf irgendeine Art anders war. Da waren Auseinandersetzungen zwischen Deutschrussen, da waren Auseinandersetzungen von denen, da konnte man nur, wenn man schwul war oder wenn man anders aussah oder in der S-Bahn falsch gesessen hat, schon was auf die Glocke kriegen. Und da bin ich angefangen, natürlich ein wenig härter durchzugreifen, bin natürlich nicht Deutschland härtester Richter, den Beinamen hat mir mal irgendwo in die Bildzeitung gegeben, habe aber bisweilen tatsächlich schneller und auch härter reagiert als andere Kollegen und habe mir dadurch auch in der Szene und auch bei den Jugendlichen wie auch Heranwachsenden doch einen Namen gemacht. Also zu Müller wollen wir nicht. Und das war schon genügend Erziehung, dass ich ihnen gesagt habe, kommst du noch einmal, dann gibt's ordentlich.
Hat das denn auch gefruchtet?
Man sagt mir das nach. Ich hatte die Szene relativ schnell unter Kontrolle gekriegt. Ich weiß, es gab mal eine Studie, da sind die ganz bewusst aus meinem Amtsgerichtsbezirk weggezogen, weil sie Schiss vom Müller hatten. Sie hatten einen enormen Respekt vor mir und das haben die Jungs heute teilweise noch. Und es ist einfach immer so, und das gilt auch für alle Jugendgerichte, je schneller das Jugendgericht aktiv wird und klare Ansagen macht und auch mit der Möglichkeit, gegebenenfalls freiheitsentziehende Maßnahmen zu machen und sagt, du gehst in Arrest, wenn du jetzt weitermachst, du gehst in den Knast, wenn du weiter machst, desto eher hören die auf. Also man braucht schon Ansagen. Das ist auch in Bezug auf jugendliche Intensivtäter. Das macht der Staat heute noch falsch. Wir haben keine vernünftige Vernetzung, wir sind nicht schnell genug. Und irgendwann fällt es wieder zurück, wenn wir nämlich unbegleitete Flüchtlinge haben, die eine Straftat nach der anderen machen und keinen Richter sehen. Und das geht nicht. Aber das macht die Politik.
Das ist ja genau das, was viele auch fordern. Ja,
und dann ja, aber ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich habe da Vorschläge gemacht, die wurden im Bundesjustizministerium gelesen, auch als im Grunde genommen für ganz gut betrachtet, aber letztlich haben sie keinen Einfluss genommen. Zum Beispiel eine Vernetzung, dahingehend, dass jeder Jugendrichter sofort weiß, wo ist dieser Junge, in welchen Bezirken, in welchen Bundesländern schon mal aufgefallen. Wenn ich einen Jungen habe, der möglicherweise an der Grenze zum Intensivtäter ist, kriege ich das erst gar nicht mit. Ja, weil die Anklagen kommen peu à peu. Ich arbeite in Brandenburg, etwa 5 Kilometer von der Stadtgrenze Berlin entfernt. Und wenn der 3 Tage zuvor dort jemand zusammengeschlagen hat, kriege ich das nicht mit. Der Richter kann hier auf den Knopf gucken, drücken und sagen, wo hat der gerade Ermittlungsverfahren, wo ist der gerade aufgefallen. Das ist aber eine Form von Erziehung, auch zu wissen, was machen seine Sprösslinge.
Ja. Ich habe auch ein bisschen gelesen, Sie haben ja auch schon mal, sagen wir mal, so Neonazis auch dazu verdammt, irgendwie in eine Moschee zu gehen. Wie ist das ausgegangen? Haben Sie das begleitet? Haben Sie das mitverfolgt?
Ich habe damals, als ich noch jung und frisch und aktiv war, diverse Geschichten gemacht, die unüblich waren. Deswegen bin ich dann auch irgendwie in die Presse gekommen, beziehungsweise war ganz schön, über mich zu schreiben. Ich habe mir Sachen überlegt, die auf irgendeiner Art erzieherisch wirken können. Und wenn ich meinetwegen in Bernau um Umgebung junge Leute hatte, die geschrien haben, Ausländer raus, aber noch nie einen Ausländer gesehen haben, dann war es doch angezeigt, dass sie mal Kontakt aufnehmen. Und da gab es dann zeitgleich in Berlin-Kreuzberg zum Beispiel eine Sache, wir zeigen euch unseren Kiez. Also wir gehen mit euch Döner essen, ja, wir machen einen Moscheebesuch und so weiter. Und dann haben meine kleinen 14, 15-Jährige, das waren noch keine voll Rechtsradikalen, gemerkt, das wunderschöne Mädchen da, ja, türkischer Abstammung, ja, ist ja der deutschen Sprache mächtiger als ich. Und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Und beim nächsten Mal haben die dann wirklich überlegt, ob sie noch Ausländer rausschreien. Und das Gleiche ist eben auch gewesen im Umgang Deutsch-Nationale mit Deutsch-Russen, ja. Also die da gekommen sind, da waren die Russen die Bösen und so weiter. Und da gab es richtige Auseinandersetzungen. Ich weiß nur, dass ich da Präventionsmaßnahmen mit dem örtlichen Polizeichef gemacht habe, habe mir beide Gruppen geholt. Das war im Grunde genommen nicht richtig, aber es hat dazu geführt, dass sie sich nicht auf die Fresse gehauen haben. Ja, jo, weil es schon im Vorfeld präventiv war als Jugendrichter. Die wussten, wenn Müller eine Ansage macht, dann wird das auch umgesetzt. Ich habe Springerstiefel verboten. Das ist eigentlich legendär. Ja, also die ganze rechtsradikale Szene musste ihre Springerstiefel ausziehen, wenn sie irgendjemanden bedroht hatten, wenn sie beleidigt hatten, wenn sie im Zusammenhang mit diesen Springerstiefeln aufgefallen sind. Also da war ich, glaube ich, teilweise meistgehasstes, hassester Richter der rechtsradikalen Szene.
Sie haben ja auch damals ein Buch geschrieben und das hieß Schluss mit Sozialromantik.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Was meinen Sie damit?
Ach, das war die Denke, die ich auseinandergenommen habe, dass Härte grundsätzlich falsch ist. Härte ist nicht grundsätzlich falsch. Angemessene Härte kann auch dazu führen, dass die Leute eben nicht in die Knäste gehen. Angemessene Härte kann dazu führen, dass das Umfeld kapiert, ich kann nicht so werden wie mein großartiger 17-Jähriger, der immer wieder schlägt, weil der geht in den Knast. Und da habe ich irgendwie Schluss mit der Sozialromantik gedacht, man muss das mal ein bisschen realistisch sehen. Übrigens Schluss mit der Sozialromantik von beiden Seiten. Ja, die Konservativen, also CDUler, fordern immer, wegsperren, wegsperren, wegsperren. Völliger Unsinn. Die anderen sagen, noch eine Chance, noch eine Chance, noch eine Chance. Völliger Unsinn. Das System ist im Grunde genommen, also von der Gesetzgebung her, ganz gut. Es muss nur angemessen und vernünftig umgesetzt werden. Aber das passiert bis heute noch nicht. Und mittlerweile habe ich eigentlich, und ich glaube, das ist ja eines der letzten Interviews, also ich mache gar keine Lust mehr, über Jugendrecht zu reden. Weil in dem Moment, wo wir meinetwegen eine schlechte Konjunktur haben und die Jungs keine Perspektive mehr bekommen, keine Lehrstellen oder sonst was, dann wird wieder geschrien, wir müssen gegen die, die sich auf irgendeine Art gegen die Gesellschaft schneller agieren. Aber sie schaffen es nicht, die Strukturen dafür herbeizuführen.
Ja, es fehlt vielleicht auch an neuen Modellen.
Also jetzt reden wir schon wieder auf. Kirsten Heisig, meine Freundin, die sich damals umgebracht hat und ein hervorragendes Buch geschrieben hat, hat das Neuköllner Modell begründet. Das heißt, Leute bei Ersttätern, Anfängern innerhalb von 4 Wochen zum Richter hin. Das ist in den Schubladen verschwunden.
Wie kann es sein, dass es so verschwindet?
Weil man nicht vernünftig Manpower oder Womanpower da reinsetzt, um die Strukturen zu ändern. Wenn morgen ein junger Mensch irgendwo was falsch macht, dann muss der nach meinem Dafürhalten innerhalb von 4-5 Wochen beim Jugendrichter sein und nicht nach einem Jahr. Sonst denkt dieser junge Mensch, passiert nichts, also mache ich weiter. Und so entwickeln sich Intensivtäter. Und das ist in allen Bereichen so. Die Strafjustiz und auch die Jugendstrafjustiz ist nach wie vor viel zu langsam. Das geht nicht an, hat aber damit zu tun, dass die Richter, dass Stellen nicht alle besetzt sind, dass im Polizeiapparat über Jahre gespart wurde und so weiter. Ja, haben sie sich selber zuzuschreiben.
Ja gut, ich meine, vielleicht gibt es auch zu viele Verbote. Da kommen wir vielleicht jetzt rüber zu diesem Thema
Cannabis. Zu meinem Lieblingsthema. Genau. Heute noch das einzige Thema, worüber ich gerne rede, weil ich hier zumindest Perspektiven in der Gesellschaft sehe, um Opfer zu vermeiden. Ich habe gekämpft, aber stellen Sie lieber erst Ihre Frage.
Ja, kommen wir zu dem Thema Cannabis, weil da machen Sie die letzten Jahre eigentlich, arbeiten Sie mit dem Deutschen Hanfverband zusammen und versuchen da irgendwie eine Art Legalisierung voranzutreiben, was ja viele Länder inzwischen schon machen. Sie haben dann auch das Buch geschrieben, ich glaube 2015, Kiffen und Kriminalität. Und obwohl Sie der sogenannte härteste Richter genannt werden, wollen Sie jetzt also junge Leute davor bewahren, in den Knast zu gehen, in die Gefängnisse?
Ja, das will ich.
Dann wären die Richter sozusagen nicht mehr wirklich dauernd beschäftigt mit diesen Akten, die da liegen. Dann würden die Opfer vielleicht besser leben.
Sie haben schon mal irgendwas über mich gelesen oder
ich habe schon sehr viel über Sie recherchiert. Also, aber die Frage ist ja, warum ist dieses Thema immer noch nicht...
Also ich erkläre es Ihnen ganz einfach. Ich versuche es mal innerhalb von 2 Minuten, damit es auch nicht langweilig wird.
Wir haben Zeit, Sie können ein wenig ausholen.
So, ich habe mich eingesetzt für ein besseres Jugendrecht. Warum habe ich mich in erster Linie eingesetzt? Ja, um Opfer zu vermeiden. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass junge Menschen, die was fehlmachen, sie haben auch mal irgendwas falsch gemacht, jeder hat mal was falsch gemacht, alle machen mal irgendwas falsch. Und wenn sie dann was falsch machen, gehören sie schneller zum Richter. Im Ergebnis dessen ist allerdings, dass die Erziehung frühzeitiger einsetzt, ja, und die Leute nicht in den Knast gehen. Ja, also Knast sollten sie nicht gehen. Ich habe mich, härtester Richter ist ein Markenzeichen.
Was kostet den Staat, also uns Steuergelder, Steuerzahler, was kostet uns ein Tag Gefängnis für so einen?
Kommt auf die Ausstattung des Gefängnisses an, ja.
Das variiert.
Das variiert, je nach vom Bundesland zu Bundesland, das können Sie zwischen 140 und 180 Euro
pro
einsetzen.
Tag.
Pro Tag.
Also wenn ein Jugendlicher 2 Gramm...
Nein, so, wir gehen mal jetzt erstmal so. Warum? Vom härtesten Richter, was Quatsch ist, ja, Opferrichter, teilweise auch mit der Härte, ich war hart in Bezug auf Gewalttäter, die Leute zu Opfern gemacht haben. Ich war sicherlich auch immer härter in Bezug auf sexuellen Missbrauch, ja, oder bei einer Vergewaltigung, in bestimmten Bereichen, ja. Gut, da habe ich schon Härte an den Tag legen können, da war es aber notwendig. Und jetzt gehen wir mal zu Cannabis. Haben wir da Opfer? Machen die Leute, die kiffen, schaffen die Opfer? Nein. Wer schafft im Cannabisbereich Opfer? Der Staat. Der Staat schafft durch deine Gesetzgebung, die unnötig ist, nicht verhältnismäßig, nicht geeignet, nicht erforderlich ist, permanent Opfer. Das sind zunächst einmal in den letzten 4,5 Jahrzehnten sind das etwa 500.000 Menschen, überwiegend jüngere Menschen, die, weil sie gedroht haben oder Wiederholungstäter waren oder unter Bewährung standen, weil sie vorher Leute zusammengeschlagen haben, dann in die Knäste gegangen sind. Das sind Opfer. Opfer drumherum sind aber auch die Familien. Ja, das heißt Papa, Mama, die sehen, dass ihre Kinder weggesperrt werden. Millionen von Opfern. Dann gibt es Millionen von Opfern, die, weil sie die falsche Droge nehmen, nämlich Cannabis, ja, sich vor Strafrichtern zu verantworten haben. Noch heute schaffen wir täglich Opfer. Man nimmt Leuten, jungen Leuten den Führerschein weg, weil sie mal 1 oder 2 Mal konsumiert haben, obwohl sie am Straßenverkehr ganz normal teilnehmen und nicht unter aktueller Einflussnahme der Drogen stehen. Da ist so viel an Opfern geschaffen worden. Und das ist meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass wir unnötigerweise Opfer schaffen.
Und es gibt ja auch Nachwirkungen. Das heißt, wenn die einen Eintrag haben, sind sie vorbestraft.
Nicht unbedingt. Also vorbestraft ist man, wenn man 91 Tagessätze bekommt. Also der normale Trunkenheitsfahrer, der kriegt so 30 bis 50 Tagessätze. Da ist das Führungszeugnis leer. Aber... ja, es gibt ein erweitertes Führungszeugnis. Das müssen Sie vorlegen, wenn Sie meinetwegen Trainerin einer Handballmannschaft werden wollen. Oder aber ich muss es vorlegen, wenn ich Rechtskunde geben muss. Oder Leute, die im Erziehungsbereich arbeiten, wie Lehrer und so weiter. Und da steht dann jede kleine Eintragung auch drin. Und da steht dann, ja, verurteilt wegen BTM. Und viele von denen dürfen dann über 5 Jahre gar nicht arbeiten. Auch das sind Opfer. Ich habe in meinem Buch, was ja auch nicht mehr aktuell ist, mal im Fall einer Musiklehrerin. Die hat immer schön hier Gitarre unterrichtet und so weiter, hat das schön gemacht. Alle waren zufrieden, ja, Eltern, Schüler, war eine tolle Sängerin. Ja, und dann wurde sie mit 3 Gramm Cannabis erwischt, ja, und dann Als nächstes hat sie gedacht, gehörte mir ja gar nicht, egal, nehme ich mal an, die Geldstrafe von 800 Euro. So, dann hat sie es, muss sie nicht vor Gericht. Und irgendwann musste sie dann, weil sie Kinder unterrichtet, Gitarrenkurse, ja, das Gleiche gilt übrigens auch für Schwimmlehrer oder sonst was, das erweiterte Führungszeugnis vorlegen, was dafür deswegen gemacht wurde, um Sexualstraftäter aus Schulen und so weiter.
Und warum kann man das jetzt nicht ausklammern, dass man sagt, lassen wir die Straftäter, die wirklich Gewalttätigen drin und nehmen wir einfach die leichteren Fälle raus?
Das würde natürlich gehen, ja. Natürlich, aber macht der Gesetzgeber nicht. Der Gesetzgeber denkt ja nicht so weit. Da muss es ja auf irgendeine Art in der Öffentlichkeit Fälle geben, wo sich alle nur noch an den Kopf fucken und dann darf da wohl nicht wahr sein. Die gibt's aber. Ja, da muss man drauf aufpassen. Ich kann keiner Erzieherin empfehlen, ja, mit 3 Gramm oder 6 Gramm Cannabis durch die Gegend zu laufen. Das könnte dazu führen, dass ihre Existenz kaputt gemacht wird. Diese Cannabiskriminalisierung hat so viele Existenzen kaputt gemacht, unnötigerweise und ohne Rechtsgrund und nicht mit der Verfassung in Einklang.
Ja, vielleicht bekommen wir ja mal eine Amnestie, so wie es bei den Homosexuellen früher war, die eingesperrt wurden oder sowas. Es kann ja sein, dass es in ein paar Jahren, weil die Tendenz scheint ja da zu sein, dass man das legalisiert. Jetzt ist es im März 2017, wurde in Deutschland zumindest Cannabis für den medizinischen Gebrauch gesetzlich jetzt erstmal verankert und verabschiedet. Das darf man also. Das heißt, jetzt haben sie schon komischerweise, also was ich nicht verstehen kann, ist eigentlich diese Diskrepanz, dass man sagt, okay, eigentlich haben sie jetzt festgestellt, dass es medizinisch doch wirkt und lassen es zu. Auf der anderen Seite wird gleichzeitig bei Menschen, die sich da noch nicht ein Papier geholt haben, ja, ein Gutachten dafür, wird es immer noch verfolgt. Wie geht das zusammen gleichzeitig?
Diese ganze gesetzgeberischen Geschichten der letzten 20, 30, 40 Jahre sind ideologiegeprägt und bisweilen verlogen und mit Unkenntnis ausgestattet. Wir haben im Jahre 2017 im März ein Gesetz bekommen, was schon mindestens 20 Jahre gefordert wurde. Und wir haben das dahingehend bekommen, dass kranke Menschen durch das Verschreiben des Arztes in die Lage versetzt bekommen, Cannabis zu nehmen. Die meisten kriegen es über Krankenkasse bezahlt, etwa 50%. Andere kriegen es nicht bezahlt. Es ist unheimlich teuer. Es wäre viel einfacher für diese Patienten, sich 3 Pflanzen irgendwie draußen hinzustellen oder in den Keller oder sonst was.
Das ist aber illegal.
Aber das ist illegal. Was aber passiert ist, war, die Verwaltungsgerichte haben den Gesetzgeber gezwungen, ihr müsst jetzt was für Kranke machen. Es ist klar, es hilft dem einen oder anderen. Sonst geben wir den Kranken, und das wurde in mehreren Fällen, ich kenne die Leute, die geklagt haben, dann auch gemacht, geben wir euch das Recht, die Pflanze anzubauen. Und da sind die ganz schnell unter Frau Mortler und damals Gesundheitsminister losgeprescht und haben gesagt, bevor hier Tausende von Menschen die Genehmigung bekommen, diese böse, böse Pflanze, Hanf, ja, sich in ihren Garten zu setzen oder ins Wohnzimmer, sieht ja auch noch schön aus, die Pflanze, ja, da machen wir doch ein Gesetz und verpflichten die Krankenkassen, das zu bezahlen. Anstatt den Menschen, das sind kranke Menschen, die sind 50, 60, 70, die Steuern bezahlt haben, die Möglichkeit zu geben, 3 Pflanzen dahin zu stellen.
Bis vor circa 100 Jahren war das ja alles legal, dann wurde das nach und nach fast in jedem Land illegal und jetzt geht die Spirale wieder zurück. Das heißt, ein Land nach dem anderen versucht jetzt zu legalisieren, nehmen wir Uruguay, Kanada, Luxemburg und dann diese Zwischenlösungen wie in Holland und so weiter. Die UN hat es schon gefordert. Was ist denn passiert nach Ihrer Meinung, dass auf einmal, es liegt an den ökonomischen Gründen oder liegt es daran, dass Sie jetzt doch mehr Forschung getrieben haben, dass Sie wissen, dass es nicht so eine schlimme Droge ist? Oder wie kann man sich das erklären?
Die Legalisierungsbewegung ist 50 Jahre alt, so alt in etwa wie die Strafverfolgung in der Bundesrepublik Deutschland. Viele, viele Menschen, die heute das Sagen haben, haben in ihrer Jugend übrigens, wie auch der, der vor ihnen sitzt, ja gekifft. Bei mir hat die Hälfte in der Schule gekifft. Das sind heute Staatsanwälte, Bürgermeister und so weiter. Die wissen, wovon sie reden. Und die haben nicht mehr dieses Gefühl, ja, der Einstiegsdroge, einmal kiffen und dann landen meine Kinder am Bahnhof Zoo. Mhm. Ja, sondern sie wissen, ein vernünftiger Umgang mit Cannabis ist nicht so schlimm. Das ist das eine. Dann obsiegt manchmal ja doch im Leben so der Verstand und die Ideologie bei zurück. Und das ist ein großer, großer Kampf, der langsam eben auch über die Patienten gegangen sind. Zuerst hat man gesehen, Cannabis ist gar nicht so ein Gift. Cannabis kann auch helfen. Das waren Staaten wie Israel, die es im Altersheim eingesetzt haben. Ja? Cannabis kann auch für Schmerzpatienten gut sein. Cannabis kann auch für die Ruhe des einen gut sein. Und für den anderen ist es meinetwegen sogar ein Entzugsmittel, damit er vom Alkohol wegkommt.
Aber was sagen Sie zu den Menschen, wie zum Beispiel Frau Mortler, unsere Drogenbeauftragte, die sagt, ach nein, das ist gefährlich, das darf man nicht legalisieren. Was für Argumente bringen Sie da im Gespräch?
Ich kann ja einfach nur sagen, die hat gar keine Argumente. Ja, sie hat kein einziges Argument, was ich objektiv als Richter, ich setze mich mal dahin und bin nicht Legalisierungsbefürworter, ich bin völlig unparteiisch. Und jetzt würde ich Frau Mortler fragen, liebe Drogenbeauftragte, ja, fragt sich schon, warum die nicht Suchtbeauftragte heißt und Drogenbeauftragte. Die soll sich um die Leute kümmern, die süchtig ist. Ja, welches Argument haben sie? Dann sagt Frau Mörtler, ja, es ist ja verboten. Und dann frage ich, und warum ist es verboten? Dann sagt sie, weil es illegal ist. So ist die Argumentation. Okay. Hochgradiger Unsinn. Dann kommt hinzu, sie reden heute nicht mehr von der Einstiegsdroge, weil sie mittlerweile ausgelacht werden. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 schon klar gemacht, dass weltweit kein Wissenschaftler diese Theorie vertritt. Ab und zu hört man das immer noch im Deutschen Bundestag. Ja, da
aber
sind
warum denn, malen die Mühlen so langsam?
Ich darf noch mal eben ausreden. Ich meine, Sie haben ja viele Fragen, aber ich will ja auch noch mal eben zu Frau Mortler kommen. So, und jetzt haben wir noch, was haben wir noch? Ja, Einstiegsdroge gilt nicht mehr. Jugendschutz. Okay. Jeder 14-, 13-, 15-Jährige kann Cannabis an jeder Ecke so locker kriegen, weiß nicht, was da drin ist, gibt kein Beipackzettel, gar nichts. Er kommt in Strukturen rein, wo er erpressbar ist und er kann nicht offen und ehrlich mit seinen Eltern darüber reden, während wenn er eine Flasche Bier trinken würde oder abends mit einem dicken oder morgens mit einem dicken Kopf im Bett liegt, darüber kann er reden. Aber hier funktioniert gar kein Jugendschutz. Und das wäre das einzige Argument, was ich zulassen würde, aber genau da funktioniert es nicht. Und wir wollen ja die Legalisierer, so wie ich, wir wollen ja gar nicht freigeben für Leute unter 18 Jahren. Mhm. Gleichwohl werden sie anschließend kiffen, aber dann sollen sie wenigstens mit ihren Eltern darüber reden können. Mhm. Ja, und dann sollen sie wenigstens vernünftiges Zeug bekommen und nicht irgendein Zeug, was in auf irgendeiner Straße bekommen. Vielleicht gestreckt oder vielleicht mit irgendwelchen anderen giftigen Mitteln drin.
Kommen wir dann nochmal zu meiner Frage. Vielen
Aber
Dank
gerne
für die.
Doch.
Es haben fast alle, ich glaube, soweit ich weiß, obwohl die CDU beschäftigt sich damit auch, fast alle Parteien im Programm so eine Art, ja, dass sie das legalisieren wollen. Also deswegen verstehe ich oder verstehen vielleicht auch die meisten Menschen da draußen überhaupt nicht, warum das so lange dauert, wenn doch die SPD sich da schon positiv geäußert hat, die Grünen sich positiv geäußert haben, die FDP sich positiv geäußert haben, die Linken. Was passiert da? Warum dauert es so lange, wenn doch so viele eigentlich sich einig sind, dass es okay wäre?
Ich verzweifle daran. Aber ich werde jetzt mal eben nochmal auf den Punkt. Die Linken haben es immer im Programm gehabt. Die Grünen, ja, haben es immer im Programm gehabt. Die FDP hat es jetzt seit einigen Jahren im Programm, dass es besser ist zu legalisieren, als weiter auf diese Art und Weise mit einer Prohibition vor sich zu gehen. Dann haben wir eine CDU, da ist immer dieses Law and Order, ja, verboten, also bestrafen. Völliger Unsinn, ja. Alles andere wäre besser. Aber da gibt es auch schon die Haushälter, die sagen, jedes Jahr verliert dieser Staat etwa 3-4 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Andererseits steckt er Geld in Richter und Staatsanwälte und Polizei, die man an anderen Stellen wesentlich dringender brauchen würde. Also da ist was im Kommen. Aber kommen wir noch zur SPD. Die SPD hat immer auf Länderebene eine Beschlussfassung gemacht. Ja, wir sind für eine Legalisierung. Bis heute hat keine SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag mal gesagt, wir sind für die Legalisierung. Alle SPDler wie Frau Nahles waren mal Jusos. Fahne hoch, legalize it. Ja, geschrien danach. In dem Moment, wo graue Haare sowohl bei der Frau SPD als auch Mann SPD dann irgendwie reingekommen sind und sie haben ihre Posten gekriegt, haben sie Angst gehabt, dass am nächsten Tag in der Bild-Zeitung steht, jetzt ist die SPD für die Legalisierung von Cannabis. Egittegit. Die trauen sich nicht. Also die SPD ist eigentlich die Partei, das muss ich so sagen, die eigentlich die Cannabis-Prohibition lange hätte beenden können. Bei der CDU sehe ich nur manchmal irgendwie, die sind noch nicht so weit, ja, haben vielleicht zu wenig Kinder, die kiffen, ja. Aber selbst die AfD hat hier in Berlin eine Kampfabstimmung gemacht, dahingehend, ob man nicht Cannabis legalisieren wollen. Hat es dann allerdings so verworfen mit der Begründung, das sei ja keine deutsche Kulturdroge. Völliger Unsinn. Hanf hat hier auf jedem Feld in Deutschland gestanden. Mein Opa hat sich das in die Pfeife gestopft. Der hatte kein Fernsehen, wo er nach einschlafen konnte. Der hat dann abends mit seiner Pfeife ein bisschen rangezogen und dann hat dann nach 14 Stunden nett geschlafen.
Ja, das kenne ich. Meine Großmutter hat ja auch Hanffelder.
Hanffelder überall auf der Welt und die hat man dann irgendwann niedergebrannt, weil das Odium des Giftigen da war. Dass Cannabis nicht mehr das Odium des Gift hat, hat der Deutsche Bundestag im Jahre 2017 im Übrigen einstimmig bestätigt. Hm. 40 Jahre lang haben die keinen AIDS-Patienten oder Schmerzpatienten Cannabis gegeben. Und jetzt waren plötzlich alle Abgeordnete, ja, wir sind ja für die Kranken. Und warum? Weil 95% der Bevölkerung kapiert haben, dass die Abgeordneten da Scheiße bauen. Und sie, ich rege mich schon wieder
auf. Ja, bleiben Sie ganz ruhig. Also, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die Lobby der Cannabis-Befürworter einfach nicht so stark ist? Oder dass die Pharmaindustrie vielleicht einfach sagt, wir haben bessere Medikamente als Cannabis?
So, die Lobby der Menschen, die sich für die Legalisierung aussprechen, wird größer. Wir haben mehr Abgeordnete, die dafür sind. Es werden die Leute auch besser unterstützt. Der Hanfverband ist da. Es gibt andere Vereinigungen, die für eine Legalisierung sind, wie LIEB. Das sind Strafverfolger, die sagen, wie Staatsanwälte. Das ist alles Unsinn, was wir hier machen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Wie Polizeibeamte, Bund der deutschen Kriminalbeamten sagt, wir haben andere Sachen zu tun. Wir brauchen keine Kiffer verfolgen. Die Lobby wird stärker. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch Betonköpfe und ich nenne die Betonköpfe. Wieder besserem Wissens erklären die im Deutschen Bundestag irgendwelche Sachen von wegen Einstiegsdroge und wir vergiften unsere Kinder und so weiter. Das ist nicht, die sollen sich schämen. Und irgendwann, eine Frau Mortler soll sich irgendwann schämen dafür, was sie da verbreitet. Ja, bei jedem Münchner Oktoberfest ja, oder sonstigen Festen Bierkrüge. Ja.
Ich glaube, der Vater von Frau Mortler ist auch Bierproduzent.
Ich glaube, in Amerika gibt es jetzt Studien, ja, dass der Alkoholkonsum runtergegangen ist, weil die Leute kiffen. Die Summe aller Laster ist gleich. Und wenn ich wählen darf, ob Leute Alkoholiker werden oder Kiffer oder Cannabiskonsumenten, um es besser zu sagen, dann würde ich mich für den Cannabiskonsum aussprechen und nicht für den Alkoholkonsum. Wir wissen, allein in der Bundesrepublik Deutschland 70.000 Tote infolge von Alkoholkonsum. Kein Toter infolge von Cannabiskonsum, im Übrigen weltweit. Wir wissen als Strafrichter, 33% meiner Fälle, die ich vor Gericht verhandle, die im Zusammenhang mit Gewalt stehen, stehen im Zusammenhang mit Alkohol. Der Kiffer grinst, der Kiffer will schlafen, der Kiffer will ein bisschen essen, der Kiffer will schmusen, aber der Kiffer will nicht prügeln. Also, was machen wir? Wir machen statt Bierzelte auf ein Oktoberfest, ja, riesige Zelte mit wunderschönen Marihuana-Pflanzen und lassen die Leute da sitzen und sagen, kiff doch lieber. Dann brauchen wir weniger Polizei, ja, dann brauchen wir weniger Menschen ins Krankenhaus fahren, ja, dann haben wir weniger sexuelle Übergriffe und so weiter. Also es ist, ja.
Es ist schon auch merkwürdig, denn es gibt ja auch diese Medikamente für junge Leute, wie zum Beispiel Ritalin, das man wirklich verabreicht. Ich kenne jetzt die Zahl nicht, wie viele Patienten Ritalin bekommen und vor allem wie viele Jugendliche. Jedoch ist das natürlich eine viel stärkere Droge. Ne? Im Englischen heißt es ja auch Drugs, bei uns heißt es Medikamente. Wie kann das sein, dass man so eine harte Droge oder Medikament den Kindern verabreicht und Cannabis sozusagen immer noch die Schwierigkeiten hat, für Kinder als Medizin einzusetzen?
Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß nur, dass etwa 700.000 Kinder und Jugendliche solche Medikamente bekommen, wie Ritalin.
700.000?
Ja, Konzerta,
Medikamente. Jetzt auf Deutschland bezogen?
Auf Deutschland bezogen.
Oh, das ist eine gute Zahl.
Das sind alles so Kinder, die so ein bisschen irgendwie anders sind. Mir hätte man das in meiner Jugend auch massenhaft in den Kopf gepackt. Ganz hin. Die Krankheit, die da drüber steht, ist ADHS. Die wird leicht diagnostiziert. Ich denke, in manchen Fällen hat sie eine Berechtigung. Aber man versucht nicht mit anderen Mitteln. Und das sind Kinder, die ich später habe, und das habe ich im Laufe der Zeit, die fangen mit 14 an, sich selbst zu medikamentieren, ja, gehen dann runter auf das dämpfende Cannabis. Ja. Und also ich finde, das ist ein Verbrechen an vielen Kindern. Das hören bestimmte Eltern nicht gerne, ja, weil denen wird gesagt, ja, wir haben keine andere Möglichkeit, der Psychiater verschreibt, ganz einfach. Aber ich denke, dass im 80% aller Fälle die Medikamentierung falsch ist. Das ist das eine, aber es gibt ja noch weitere Geschichten, ja. Opiate werden verschrieben wie Sand am Meer. Kriegen sie an jeder Ecke vom Hausarzt und so weiter verschrieben.
Die sehr süchtig machen.
Ja, die machen süchtig bis zum geht nicht mehr, ja. Früher Valium, heute Tavor und so weiter. Kriegen sie in jedem psychosomatischen Krankenhaus, ne, gehör ich rein, ja. Aber wenn der Patient sagt, ich möchte lieber heute Abend mal ein bisschen kiffen, auf keinen Fall, ist ja illegal, ja. Und kommen dann von diesen Mitteln gar nicht mehr runter. Das sind, ist lächerlich. Und dann die auf der anderen Seite bei 2 Millionen Medikamentenabhängigen zu sagen, wir lassen Cannabis nicht zu. Wie viele Cannabisabhängige sitzen an allen Ecken herum? Natürlich haben wir problembehaftete Jugendliche. Haben wir.
Aber das ist auch ein gesellschaftliches Problem.
Nein, die werden wir auch in Zukunft haben. Aber um die müssen wir uns kümmern, aber nicht mit dem Mittel des Strafrechts, sondern mit dem Mittel des Sozialrechts, mit dem Mittel der Prävention, die wir müssen ihnen erklären, mit einem offenen Umgang. In der Schule muss die Lehrerin genauso in der Lage zu sein, ja, einen hochgradig bekifften 15-Jährigen zu sagen, du gehst jetzt erstmal nach Hause und schläfst dich aus, wie sie das machen würde bei jemand, der da alkoholisiert sitzt. Offenes und ehrliches Umgehen.
Man merkt, dass Sie sehr leidenschaftlich dabei sind.
Ich habe auch immer noch.
Ich habe eine Rede von Ihnen mit angehört, und zwar bei der Cannabis-Konferenz. Und da haben Sie wirklich sehr leidenschaftlich gesprochen und auch Tricks und so auch weitergegeben, die man also anwenden kann. Sie haben jetzt dieses Jahr eine Justizkampagne ins Leben gerufen. Und da lese ich mal kurz die Überschrift vor. Für die Freiheit und Gerechtigkeit und für euch selbst, eure Freunde und eure Kinder. Da haben Sie jetzt innerhalb von 2 Wochen schon über 90.000 Euro gesammelt.
Nein, ganz genau ist es eine Spendenaktion des Deutschen Hanfverbands, die ich unterstützt habe. Mhm. Der Hanfverband macht dieses Jahr so eine Spendenaktion und unter einem Motto, und viel von dem Geld, was da reinkommt, wird dann für ein bestimmtes Thema benutzt. Mhm. Und hier hat der Hanfverband 50.000 hatten sie als Zielvorgabe, jetzt 110.000 bekommen. Sicherlich auch, weil Richter Müller so ein bisschen aufgerufen hat und gesagt hat, hey, wir müssen was machen. Verbandsarbeit ist nicht umsonst. Und das, was mir vorschwebt, ist im Grunde genommen, dass Mustervorlagen erarbeitet werden. Und diese Mustervorlagen dienen dazu, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, weil der Gesetzgeber pennt. Der pennt hier einfach, der macht nichts. Der sitzt da und macht nichts und es täglich werden weitere Opfer geschaffen. Mhm. Und dafür haben wir doch ein herrliches System, das nennt sich Gewaltenteilung. Wenn die eine Gewalt schläft, dann kann die andere Gewalt, und das ist die Justiz, federführend das Bundesverfassungsgericht sagen, hey, ihr schlaft. Das geht nicht mehr so weiter. Und da ist das, was angedacht ist, Richter und Staatsanwälte dazu zu bringen, dieses Gericht anzurufen. Zeitgleich wird das begleitet von Anzeigen in den einschlägigen Zeitungen, meinetwegen Deutsche Richterzeitung, Neue Juristische Wochenzeitung, Strafverteidiger und. Das kostet Geld. Mhm. Aber es soll dazu führen, dass auch in der dritten Gewalt, ja, ein Denken entsteht. Wir sind nicht Büttel einer falschen Gesetzgebung. Wir sind Büttel der Verfassung. Und das Oberste für uns ist die Verfassung. Und was mit Füßen getreten wird, ist der Gleichheitsgrundsatz, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, das Recht auf Entfaltung der allgemeinen Persönlichkeit. Warum darf ein Richter Müller nicht kiffen? Warum dürfen Sie, die meinetwegen Steuern zahlt, die regelmäßig arbeiten geht, nicht kiffen? Warum darf der Papa, der von morgens bis abends auf dem Bau schuftet, ja, abends sich einen Kasten Bier im Kopf hauen, aber nicht mit seiner süßen Frau, nachdem die Kinder im Bett liegen, ja, einen Joint ziehen, um am nächsten Morgen dann durchgeschlafen wieder die Kelle in die Hand zu nehmen? Das ist so absurd. Und deswegen habe ich jetzt einen roten Kopf, weil mein Blutdruck schon wieder steigert sich gerade. Aber
Sie haben es gerade angesprochen. Also Sie sind ja nicht der einzige Richter oder der einzige, der irgendwie in der Justiz auch so denkt. Versuchen Sie durch die Justizkampagne sozusagen alle zusammenzukriegen, dass man eine stärkere Lobby hat dafür?
Alle kriegen Sie nicht. Es gibt in der Justiz mittlerweile, ich verfolge das, ja, viele, viele Leute, die sagen, das ist alles völliger Unsinn. Ja, also Richter, die sagen, ich habe keine Lust mehr, Urteile zu machen. Die manövrieren sich so alle da vorbei. Lustige Anekdote, kennen das von einer Staatsanwältin, die sagte, ich muss jetzt Betäubungsmittelrecht machen, ja, und Cannabis-Leute verfolgen. Da habe ich meinen Abteilungsleiter doch gesagt, ich bin doch für Legalisierung. Dann sagt der Abteilungsleiter, ich auch. Also diese Tendenz. Andererseits gibt es immer noch in der Justiz auch ganz viele alte Säcke, die sagen, ja, das ist ja eine ganz schlimme Droge und wir müssen für die Volksgesundheit harte Strafen machen und so weiter. Weil das haben sie 30 Jahre gemacht. Hm. Die müssen erstmal kapieren, dass sie 30 Jahre nach meiner Auffassung dem Unrecht geholfen haben. Ähnlich wie meinetwegen in der Deutschen Demokratischen Republik, ja. Auch da haben Leute einfach Menschen in den Knast gepackt. Warum? Weil sie über eine Mauer gesprungen sind, weil sie von Ost nach West wollten. Das war normal. Oder es war normal, die Kinder zu züchtigen. Oder es war normal, die Frau vergewaltigt zu haben. Das ist noch gar nicht so lange in der Ehe 1998. Strafbar. 98. Züchtigungsrecht in meiner Jugend noch, da war es normal, dass der Lehrer mal eben links und rechts gibt. Ja, es war normal, Schwule zu verfolgen. Und das ändert sich. Aber damals haben diese ganzen Richter und Staatsanwälte natürlich das als normal. Nicht alles, was uns der Deutsche Bundestag als Gesetzgebung gibt, ist auch verfassungsgemäß. Hm. Und deswegen, wie in anderen Bereichen, muss eigentlich das Bundesverfassungsgericht jetzt irgendwann mal sagen, hey, liebe Leute, ihr habt das internationale Ausland im Kopf zu haben. Luxemburg hat will legalisieren. Kanada, ja, G7-Staat, Amerika zur Hälfte, überall in der Welt kriegen es Kranke schon, Vietnam, Thailand und so weiter. Also dann fangt doch mal an zu denken, das Odium des Giftes ist nicht mehr da. Hanf ist eine uralte Kulturpflanze auf der ganzen Welt.
Und weil irgendwann mal in den 20er Jahren die Amerikaner ihre ganzen Beamten nach der Prohibition, der Alkoholprohibition, irgendwo einsetzen mussten, kann das doch nicht mehr weitergehen. Wenn Trump, Putin und Merkel zusammen kiffen würden, was meinen Sie, ja, wie nett diese Welt wäre?
Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für die vielen Informationen, die wir jetzt bekommen haben. Und bleiben Sie gesund.
Ja, sieht nicht danach aus, ne?
Dankeschön.
Das war der RT Deutsch Podcast.